请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 14. Dezember 2024 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Er lädt heute zu einem Besuch im Longshan-Tempel ein. In Reise durch Taiwan erzählt Martin Post im Gespräch mit Kirill Knips von seiner Reise zur Inselgruppe Penghu. Er hat sich besonders für die historischen Sehenswürdigkeiten dort interessiert. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Kulturpanorama. Taiwans Tempel sind bunt, mitunter kitschig, lebendig und vor allem praktisch. Sie entsprechen meinen einzigen Erwartungen eines andersweltlichen, unantastbaren Ortes nicht. Sie sind nicht etwa auf abgelegenen Wäldern oder fernen Gipfeln zu finden, sondern überall dort, wo das Leben stattfindet. Dass Taiwans Tempel praktisch sind, lässt sich schnell vermuten. LED-Anzeigetafeln, laminierte Schilder mit Hinweisen, wo Opfergaben abzulegen sind, offene Büros neben einer Gebetshalle. All dies lässt sich in vielen der Tempel Taiwans finden und würde in einer europäischen Kirche vermutlich als unangebracht wahrgenommen werden. Doch ein zentraler Brauch des Glaubens, ein Brauch, der Außenstehenden womöglich als normales, dem christlichen ähnliches Beten erscheinen mag, veranschaulicht mehr als alles andere, wie praktisch und wie lebensnah Taiwans Tempel sind. Das Befragen der Gottheiten. Wer im Tempel mit einer Frage erscheint, die eine Antwort der Götter bedarf, der nehme zunächst ein paar Mondsteine. Dem zu befragenden Gott gegenüberstehend formuliert man gedanklich seine Frage und lässt die Mondsteine auf den Boden fallen. Je nachdem, wie sie landen, signalisieren sie, ob der Gott eine Antwort gibt. Tut er das, so kann man einen Bambus losziehen. Aus einem Topf ragen Dutzende Bambusstäbe. Man mischt einmal durch und zieht zufällig ein. Darauf steht eine Zahl. Schließlich nimmt man einem Schränkchen ein seiner Nummer entsprechendes Orakelgedicht. Wally Huang vom Longshan-Tempel in Taipei erklärt es so.
Orakelgedichte geben uns Taiwanern bzw. Han-Chinesen eine besondere Möglichkeit, Fragen zu stellen. Denn im Leben haben wir oft Situationen, die wir nicht allein lösen können, aber in denen wir auch Freunde und Familie nicht um Hilfe oder Rat bitten können. In solchen Situationen können wir nur die Götter fragen. Diese Götter sind in unserem religiösen Verständnis etwas, das das Gewöhnliche übersteigt und das Heilige erreicht. Also etwas Höchstes, Überragendes, von großer Weisheit. Erst dadurch wird es zur Gottheit. Und es nutzt seine Weisheit, um auf deine Fragen zu antworten. Im Longshan-Tempel zum Beispiel ist es so. Hier gibt es die Guanyin-Gedichte und auch die Caishen-Gedichte. Caishen ist der Gott des Geldes. Wenn man ein Gedicht des Cai Shen zieht, geht es speziell um geschäftliche Angelegenheiten. Bei den Guanyin-Gedichten hingegen ist es deutlich vielseitiger. Grundsätzlich kann man sie zu allen Angelegenheiten befragen, einschließlich geschäftlicher Fragen, bei denen sie ebenfalls helfen kann. Denn der Geist, durch den sie zur Gottheit wurde, ist von Mitgefühl und der Rettung aller geprägt. Mercy and helping all beings. Und das betrifft nicht nur Menschen. Da kann man sie zu allem befragen. In vielen Tempeln gibt es außerdem Yulau-Gedichte, die sich auf romantische Beziehungen beziehen. Soweit zum Longshan-Tempel. In anderen Tempeln gibt es beispielsweise Medizingötter. Das heißt, verschiedene Götter haben verschiedene Zuständigkeiten.
Wer Hilfe bei der Interpretation des gezogenen Orakelgedichts braucht, der kann sich im Longshan-Tempel an eigens dafür zuständiges Personal wenden.
Die Orakelgedichte behandeln viele verschiedene Geschichten und Themen. Grundsätzlich haben sie meiner Meinung nach zwei Aspekte. Zunächst lehren sie dich, wie du Probleme lösen kannst. Ich gebe ein Beispiel. Die Geschichte dieses Orakelgedichts stammt aus einer Zeit, in der es viele Königreiche gab, die ständig gegeneinander Krieg führten. Der Kaiser brauchte jemanden, der einen seiner entführten Könige rettet. Doch aufgrund der vielen Kriege und der besonders schweren Situation wagte es kein einziger seiner Generäle, diese Aufgabe zu übernehmen. Dann meldete sich plötzlich ein gewöhnlicher Soldat und sagte, er werde den König retten. Normalerweise würde ein Kaiser nicht auf einen Soldaten hören. Aber in dieser besonderen Lage schenkte der Kaiser diesem Soldaten Vertrauen und schickte ihn los. Und tatsächlich gelang es dem Soldaten, den König zurückzubringen. Wenn du also eine Frage stellst und dieses Gedicht als Antwort erhältst, dann heißt das, du bist dieser Soldat. Ich denke, das Orakelgedicht zeigt dir eine Richtung auf. Ob du diesen Weg wählst, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, das liegt an dir. Das Gedicht gibt dir nur eine Richtung. Der andere Aspekt der Gedichte ist der der seelischen Heilung. Zum Beispiel, wenn jemand gerade leidet, könnte es ihm sagen, du wurdest nur missverstanden. Eines Tages wird deine Unschuld bewiesen werden. Bitte warte ein wenig. Dadurch erkennt die Person, dass sie nichts falsch gemacht hat und unschuldig ist. Das hilft natürlich, das Herz zu beruhigen und das Leid zu mindern. Wenn die Gottheit so etwas sagt, hat das natürlich seinen Grund.
Später geht Wally mit mir in den Hof des Tempels zum Schrein des Jörlaus, dem Weisen des Mondes, der für Angelegenheit der Liebe zuständig ist. Auf einem Tisch liegen Äpfel, Birnen, Bananen, Chips, Schokolade, Reis, Kekspackungen. Es sind Opfergaben. Wally macht mich auf einen der Teller mit Opfergaben aufmerksam. Zwischen Chips und Kekspackungen ist ein Zettel geklemmt. Bevor er den Teller anfasst, um den Zettel herauszunehmen, verbeugt er sich dreimal mit zusammengelegten Händen vor dem Jörlau. Auf dem Zettel sind Details zu einem Popkonzert gedruckt. Datum, Künstler, Ort. Dazu steht ein Wunsch geschrieben. Der Wunsch, Tickets für das Konzert zu ergattern. Und nicht irgendwelche Tickets, die genauen gewünschten Sitzplätze stehen auch auf dem Zettel. Ernsten Blickes sagt mir Wally, es kämen mittlerweile zu viele Jugendliche, um für Konzerttickets zu beten. Diese Methode sei einfach zu effektiv.
Der Longshan-Tempel hat zwar Guanyin als Hauptgottheit, aber tatsächlich kommen viele junge Menschen hierher, um den Mondgott Yuelao um Rat in der Liebe zu bitten. Viele fragen zum Beispiel, ob sie nach einer Trennung wieder mit ihrem Ex-Partner zusammenkommen sollen. Solche Fragen hören wir hier sehr oft. Ich denke, das spiegelt eine Art emotionale Unsicherheit in der heutigen Generation wider. Wir erklären den Fragenden dann oft, ihr habt euch getrennt, weil es ein Problem gab. Wenn dieses Problem nicht gelöst werden kann, warum sollte die Gottheit euch sagen, ob ihr wieder zusammenkommen solltet? Ihr solltet das Problem finden und lösen. Eine andere typische Situation, die man oft in taiwanischen Tempeln sieht, ist, dass Menschen bei Krankheiten, die nicht besser werden, Rat suchen. Sie fragen, warum sie nicht gesund werden oder was sie tun sollten. Ich selbst habe so etwas auch schon erlebt. Ein Freund von mir kam hierher, um Rat zu suchen. Er musste eine Knieoperation machen und hatte zwei Ärzte zur Auswahl. Er war sehr unsicher, welchen er wählen sollte. Also sagte ich ihm, er solle die Orakelgedichte befragen. Er fragte zuerst, wie das Ergebnis bei Arzt A wäre und dann, wie es bei Arzt B wäre. Das Orakelgedicht macht es ganz klar. Bei Arzt A gäbe es kein Problem, aber bei Arzt B könnte es Schwierigkeiten geben. Also entschied er sich für Arzt A und tatsächlich verlief die Operation problemlos.
Wally erzählt mir auch, der Longshan-Tempel habe früher einen Schrein für einen Medizingott gehabt. In den 90er Jahren jedoch sei es in Tiai zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Tempelgänger den Gott danach fragte, wie er seine Krankheit heilen solle. Er hörte auf die Antwort, die er erhielt, nahm die entsprechende chinesische Medizin und verstarb kurz danach. Die Person müsse falsch gefragt oder die Antwort falsch interpretiert haben, sagte Wally. Seitdem seien Medizingötter in öffentlichen Tempeln nicht mehr erlaubt. In privaten Tempeln gäbe es sie jedoch noch. Taiwans Tempel sind unserer Welt nicht entrückt. Sie bieten weltliche Lösungen für weltliche Probleme. Wer sie in diesem Bewusstsein besucht, der kann Taiwan ein wenig mehr verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Radio Taiwan International. Da sind wir wieder mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Kirill begrüßt ja am Mikrofon und ein alter Bekannter hat mal wieder den Weg nach Taiwan gefunden. Das passiert jetzt immer öfter, habe ich so das Gefühl. Das ist der Martin. Hallo.
Ja, hallo, ich bin der Martin. Genau, ich bin jetzt das zweite Mal auf eine längere Tour in Taiwan. Also ich bin im Oktober angekommen und habe die Absicht, bis eventuell Ende April zu bleiben. Zwischendurch werde ich vielleicht noch 4-5 Wochen nach Japan fliegen. Muss mal gucken, wie sich das alles entwickelt hier. Und ja, ich freue mich, wieder hier zu sein und meine Reise quasi fortzusetzen.
Genau, ja richtig. Das Leben ist eine Reise hier. Du bist auf Erkundungsreise in Taiwan, kannst uns dann natürlich so richtige Ersteindrücke auch noch immer so ein bisschen vermitteln, weil du ja wirklich jeden Winkel der Insel zu erforschen scheinst. Ne? Ist das richtig, dass du da wirklich hier...
Ja, tatsächlich. Ja. Also ich bin wirklich an vielen Stellen gewesen, auch wo der normale Tourist sicherlich gar nicht hinkommt. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sehen hier und viele Sachen kennt man ja als Tourist auch nicht, da hat man nicht einfach so den Zugang zu, das ist manchmal schwierig. Und meine erste Etappe hatte ich mir vorgenommen, jetzt mal die Inseln zu bereisen. Mhm. Also im letzten Jahr habe ich ja nur Green Island mir angeschaut, im letzten Mal, und jetzt wollte ich also nach Penghu, Kinmen und auch noch auf die Matsu-Inseln möchte ich noch fliegen, aber Penghu und Kinmen habe ich jetzt schon gemacht in den vergangenen Wochen. Mhm. Und heute wollte ich mal gerne was über Penghu erzählen.
Mhm. Immer ein populäres Ziel, also auch sehr gerne wird darüber berichtet. Es ist ja so, dass es eher was für Wassersportler ist, für Leute, die gern tauchen, schwimmen oder mit dem Bötchen fahren. Bist du so eine Wasserratte?
Also ich bin schon sehr gerne am Meer. Also ich bin sehr gerne am Meer spazieren, gehe auch gerne baden. War auch dort einmal baden, an einem sehr netten Strand. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen. Leider Gottes waren die Wetterbedingungen jetzt nicht die ganze Zeit so super, weil der Taifun war im Anmarsch und da war es einige Tage richtig stürmisch, also Windstärke 6, 7, 8 bis 10 ging das hoch.
Ja.
Da musste man dann auch drin bleiben, weil da konnte man an der Küste nicht mehr sein. Ja. Aber ich war, zumindest hatte ich eine Chance, ich konnte einmal baden gehen, das war schon sehr, sehr angenehm. Und ja, Penghu hat ja viele Strände, also
kleinere, größere. Ist praktisch nur Strand, möchte man meinen. Ja, ja, also es sind viele kleine, längliche Inseln. Es ist ja so ein Archipel, richtig?
Genau, genau.
Also größtenteils besteht es aus Strand, richtig? Ja, ja.
Ja, viele Strände. Also die Landschaft ist jetzt vielleicht im Vergleich zu Kinmen vielleicht nicht ganz so spannend, weil es doch relativ flach ist. Und aber dennoch gibt es viele historische Dinge dort zu sehen. Also allein schon in Magong, wo ich ja gelandet bin mit dem Flieger, am 23.10. und bin ja bis zum 2.11. geblieben.
Und oh, das ist ja mehr als eine Woche.
Also, ja, mehr als eine Woche, 8 Tage. Und ich laufe ja auch sehr viel. Ich bin jeden Tag zwischen 15 und 20 Kilometer gelaufen dort, um mir alles anzusehen. Weil Busse gibt es zwar, aber naja, die kommen halt nicht allzu häufig, klar. Und bin auch manchmal ein paar Anhalter gefahren, um halt die Strecken ein bisschen besser zu überwinden, weil man kann ja nicht wirklich so viel laufen immer die ganze Zeit. Das ist doch ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Aber zunächst habe ich mal Magong so ein bisschen erkundet. Und Magong ist schon eine interessante Stadt. Mhm. Ein hübsches Städtchen, sage ich mal so, mit ein paar historischen Dingen. Also gibt es ein altes Stadttor, noch aus der Qing-Dynastie-Zeit, mit noch so 700 Meter Stadtmauer. Mhm. Da gibt's dahinter auch noch ein Village, so Dushinsky Village heißt es, glaube ich.
Dushinsky?
Dushinhi Village, glaube ich.
Ach so, okay.
Ich kann es leider aufgrund meines lichtbaren Chinesisch schwer aussprechen.
Weil ich hatte gerade so ein bisschen eine polnische Assoziation, wenn ich Ski so am Ende hörte. Dachte ich, vielleicht wäre es ein polnischer Entdecker gewesen, der da irgendwas benannt hat. Aber nee, ist okay.
Ja, und diese Siedlung, das ist eine ehemalige Siedlung für Offiziersunterkünfte, die schon zur japanischen Zeit benutzt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann Chiang Kai-shek übernommen. Mhm. Dann wurde die aber verlassen Mitte der 60er, weil das doch eben nicht so adäquat war. Recht kleine Häuschen und war schon ein bisschen verfallen sicherlich. Dann verfiel diese Siedlung tatsächlich und 2007 wurde die dann zum Denkmal erklärt. Und seit dieser Zeit versucht man halt zu sanieren, immer wieder mal ein Häuschen dort zu sanieren, was auch ganz nett ist, ganz hübsch ist. Also das ist so einer dieser Sehenswürdigkeiten in Penghu. Dann gibt es dahinter gleich noch ein altes Fort. Auch schon zur Zeit der Qing-Dynastie schon immer ja eine Festung gewesen zur Verteidigung der Insel oder des Hafengebietes von Magong. Das war auch ganz interessant und ganz hübsch. Spannend insbesondere in Magong ist ja der älteste Tempel Taiwans, dieser Mazu-Tempel, gebaut in 1592. Auch historisch ganz interessant, wenn man sich mal die niederländische Geschichte betrachtet. Die Niederländer waren ja auch kurz in Penghu, nicht so sehr lange.
Ja.
Einmal waren sie schon 1602 da, um Schutz zu suchen vor einem Taifun. Das passte ganz gut zu dem Wetter, weil wir hatten ja auch gerade Taifun, als ich da war.
Mhm. Die Niederländer sind harte Seefahrer, aber vor solchen Taifunen, wie die hier so herrschen, das kennt man so als Europäer nicht. Das sind schon richtig schwere Stürme, kann man mal kurz sagen. Denn du hast es praktisch auf den Inseln erlebt. Wenn man sie auf dem Festland erlebt, da schwächen sich langsam ab. Deswegen habe ich noch nie so einen großen Taifun erlebt. Du hattest dann tatsächlich den auch in Penghu, so richtig einen schweren Seetaifun erlebt, wo man dann echt nicht raus darf. Richtig?
Genau, also es hieß, man sollte dann an dem Donnerstag, war das, glaube ich, sollte man dann drin bleiben, weil es dann doch eben bis zu Windstärke 10, 11 hochging. An den Tagen zuvor war es schon so 6, 7 bis 8 und da war es an der Küste schon, wenn die Wege schmal waren und es dann so runterging, steiler Felsen, da bin ich ja nicht mehr lang gegangen, weil eine Böe, man ist weg, also es ist so starke Winde, also ich bin es ja von der Nordsee gewohnt, starke Winde, nur da bist du halt auf dem Strand, im Flachen, da passiert dir nichts, wenn du umfällst, aber wenn du da umfällst, du kullerst den Berg runter, dann ist es dann schon sehr problematisch, insofern muss man sich da wirklich ein bisschen zurückhalten.
Ja, also man sollte es nicht unterschätzen, man sollte jetzt nicht meinen, das ist jetzt hier ein tolles Abenteuer, ich gehe mal raus in den Taifun, nach Tokio Hotel, durch den Monsun oder sowas, aber das ist schon, man sollte dann auf die Anweisungen der lokalen Behörden dann auch achten und sagen, ja, geht besser nicht raus.
Ja, auf jeden Fall, und wie gesagt, der Taifun, der ging ja eher so Richtung Main Taiwan, also der war ja nicht ganz so bei Penghu, war ja nur so die Ausläufer, das war aber dennoch übel genug.
Ach so, okay, ihr wart nicht im Auge des Taifuns.
Genau, ja, genau. Also so, okay. Der Taifun, der zog ja ein bisschen südlicher rüber, aber der hat natürlich große Auswirkungen auf das Wetter im Umland oder im Umkreis. Und da war ja auch 320 Kilometer Durchmesser, war ein sehr großer Taifun wohl. Mhm. Und also man hat das auf Penghu richtig doll gespürt, sodass wirklich 3 Tage war echt Sturm und an dem Donnerstag war es wirklich heftig. Da bin ich den ganzen Tag im Hotel geblieben. Nur abends mal raus zum Essen und dann wieder rein. Da war es auch schon abgeschwächt, da war das okay. Und dann konnte ich wieder, ja, am nächsten Tag dann wieder weiter mit meinen Sightseeing-Touren fortfahren.
Weil, ja, richtig. Und so, wir sind von den Niederländern jetzt abgeschweift zu dem Taifun. Ich sehe schon, du bist schon so richtig im Kulturellen. Das interessiert dich auch. Und du hast dann auch schon ein fundiertes Wissen, wenn du die genauen Jahreszahlen kennst. Also die Holländer waren damals, da waren wir stehen geblieben, suchten Schutz vor dem Taifun und sind auf den Pescadoren, wie man sie damals nannte, oder auch Penghu gelandet.
Genau. Und das war tatsächlich, weil sie Schutz suchten. Aber der damalige chinesische Statthalter oder die Regierung damals auf dieser Insel hatte dann gesagt, ja, nun seht mal zu, dass er wieder weggeht. Dann sind sie wieder zurückgefahren, also nachdem der Taifun vorbei war, weil die waren nicht so sehr erwünscht dort.
Ja.
Und sind dann mal wiedergekommen in 1622, okay. Allerdings auch noch für 2 Jahre. Mit immerhin 12 Schiffen und 1024 Mann, also es war schon eine ziemlich ordentliche Besatzung, weil man war doch fest entschlossen von niederländischer Seite, dort einen Handelsposten zu errichten. Man hat tatsächlich auch ein Fort errichtet. Im Grunde genommen gegenüber Magong, also auf der anderen Seite, so eine kleine Landzunge, da hat man das Fort errichtet. Das fand aber der chinesische Machthaber wieder nicht so toll und dann wurden die dort verjagt. Also es gab dann eine richtig große Schlacht und die mussten dann die Insel wieder verlassen, 1622. Das Interessante war, dass der chinesische Herrscher seinerzeit auch gefordert hatte, dass das Fort wieder abgebaut wird. Also die mussten es tatsächlich wieder abbauen.
Die Niederländer mussten es abbauen?
Ja, die Niederländer mussten es abbauen.
Okay.
Und haben das Fort hieß damals Zeelandia. Und wenn man die Geschichte so ein bisschen kennt, weiß man, dass das eigentliche Fort Zeelandia ja in Anping stand, also in Tainan, was auch dann zerstört worden ist, dann Jahre später. Man hat diese Fort also quasi abgebaut und hat dann im Grunde genommen das später unter dem gleichen Namen in Anping als Fort Zeelandia wieder aufgebaut.
Mhm.
Und man hatte immerhin in dieser kurzen Zeit von 2 Jahren immer dieses Fort gebaut und einen Hafen gebaut. Also man war relativ fleißig und agil da unterwegs. Aber es hat nichts genutzt. Die mussten die Insel wieder verlassen. Das war also nur ein kurzes Schauspiel auf den Pescadoren. Und da war das wieder vorbei. Und so interessant ist auch, dass man 1919, als der Marzen-Tempel restauriert werden musste, weil der stammt ja aus 1592, hat man dort eine steinerne Tafel gefunden, wo dieses Ereignis sozusagen auch nochmal dokumentiert war. Also es ist quasi doppelt dokumentiert, einmal in den Papieren der Vereinigten Ostindischen Kompanie und zum anderen auf einer Steinplatte, die die Japaner bei der Restaurierung dieses Tempels in 1919 gefunden haben. Also eine ganz interessante Begebenheit. Fand ich sehr spannend.
Auf Niederländisch alles, diese Tafel war auf Niederländisch.
Nee, das war alles Chinesisch. Ach so, okay. Aber an diesem Ort, wo dieses Vorstand, gibt es also zwei Gedenktafeln, einmal Chinesisch-Englisch und einmal gibt es eine Niederländisch, die vom Niederländischen Wirtschaftsbüro gefördert wurde seinerzeit und mit eingeweiht wurde, um halt an dieses Vorhalt zu erinnern, weil es ja doch eine historische Begebenheit ist. Und diese Landzunge birgt noch weitere historische Geschichten, nämlich zum einen ist dort mal ein französisches Kriegsschiff im Sino-Französischen Krieg untergegangen und zum anderen ist ein japanisches Schulschiff dort auch untergegangen, nicht durch Kriegseinwirkungen, sondern durch Explosionen im Munitionslager. So gibt es also auf dieser kleinen Landzunge also drei Gedenkstätten sozusagen, zwei Säulen und einmal diese Gedenkstätte für das niederländische Fort. Also ein recht interessantes Fleckchen, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen dort. Und ansonsten gibt es natürlich auf Penghu diese berühmten Steinformationen.
Und richtig, diese Basaltsteine.
Diese Basaltsteine, die durch Witterung und Meereseinfluss sozusagen so eine säulenartige Form bekommen haben. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch anzusehen. Habe ich also zwei, drei besucht. Ja. Auf der Insel gibt es an verschiedenen Stellen, aber ich habe also zwei, drei immer ausgeguckt, die ich mir dann angeschaut habe. Und das ist also auch sehr, sehr interessant. Historisch fand ich auch interessant, dass es dort auf der einen Insel, also Penghu besteht aus vielen Inseln, und auf dieser einen sehr westlich gelegenen Insel gibt es auch noch ein historisches Dörfchen. Dieses Dörfchen oder die Häuser dort gehören wohl einer Großfamilie. Es war ja damals üblich, das konnte man auch auf Kinnen ganz gut beobachten, dass also Leute, die so Händler, die reich geworden waren, kamen dann häufig zurück zu ihrer Insel und haben dann dort also für sich und auch für die ganzen Angehörigen solche südfukinesischen Stil errichtet, also Häuser errichtet in diesem chinesischen Stil, die ja besonders schön sind. Und da gibt's auch dieses Village Inn, dieses Erkan Historic Village auf dieser Insel. Und es war sehr, sehr schön anzusehen, diese Häuser, also teilweise auch ein bisschen als Museum ausgestattet mit Möbeln und Küche und so weiter und so fort. Also es war schon sehr, sehr spannend, das dort zu sehen. Sehr gemütlich da, also sehr, sehr nett. Und das hat mir also auch sehr, sehr gefallen dort, ja, absolut. Also es war schon eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Ja, es ist gut, dass es sowas erhalten geblieben ist. Es ist ja auch so, dass es auf Penghu dann eher eine Chance hat, erhalten zu werden. Wäre es in einer Großstadt irgendwo gewesen, in Kaohsiung, wäre es früher oder später der Abrissbirne, der Bauwut der 70er, der 80er wahrscheinlich anheimgefallen und durch ein großes Apartment ersetzt worden. Aber in Penghu ist dann die Bauwut dann wahrscheinlich nicht so ausgeprägt gewesen, da ist dann sowas dann auch erhalten geblieben. Das ist ja auch gut, also das ist auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen Einblicke hat in die frühere Kultur, dass sowas dann noch für nachfolgende Generationen bestehen bleibt. Ja, ja. Jani, ich unterbreche dich nur ungern, aber du bist halt sehr im Kulturellen verhaftet. Sowas, also das Erkan Village, davon habe ich auch immer gehört. Also werde ich wahrscheinlich dann auch auf meine Bucketlist tun. Aber was hatte die Insel sonst noch so zu bieten? Die Inseln, möchte man sagen.
Ja, nur bedingt durch den Taifun. Und dadurch, dass die Jahreszeit, also die Sommerzeit ja quasi vorbei ist, fahren ja kaum noch Schiffe auf die anderen Inseln. Also ich hätte ganz gerne noch eine Tour mit dem Schiffchen zu einer der Inseln gemacht, die nicht jetzt mit Brücken verbunden sind. Ja. Die meisten, die großen sind ja mit Brücken verbunden. Die größte ist ja die Magong Bridge. Die ist 2,5 Kilometer lang.
Richtig, das ist schon ein ordentliches Bauwerk.
Das ist schon ein ordentliches Bauwerk. Ja. Und da gab es schon mal eine, glaube ich, in den frühen 50er, 60er Jahren. Die hat man aber abgerissen, weil die dann baufällig war.
Durch Taifun
kaputt gegangen. Ne? Ja. Und dann hat man also eine neue gebaut, die natürlich wesentlich stabiler ist, also richtig zweispurig. Die früher war, glaube ich, nur einspurig sogar. Ja. Und die ist jetzt zweispurig wenigstens. Also man kommt da ordentlich rüber, das funktioniert schon. Und Ja, also das ist wirklich ganz, ganz interessant, diese kulturellen Städten. Wie gesagt, halt Baden war halt nicht so viel möglich, weil das Wetter dann doch ein bisschen anstrengend war sozusagen. Es war zwar warm immer, das Interessante ist ja, ich schicke ja immer meinen Freunden Bilder und stelle Bilder ein und dann war es häufig ein bisschen grau. Ja. Und dann denken sich alle in Mitteleuropa, grau heißt feucht, kalt, eklig, aber das stimmt ja gar nicht, weil es war ja in der Regel 25 Grad. Du konntest dich ja gut bewegen, weil die Sonne nicht so knallte. Aber es sieht auf den Bildern halt immer ein bisschen unfreundlich aus, weil es halt ein bisschen grau ist. Aber es war trotzdem warm und angenehm und man konnte sehr viel machen. Also ich war jeden Tag unterwegs, bis auf den Tag, wie gesagt, wo man eben wegen des Taifuns also wirklich in der Unterkunft bleiben sollte, weil es eben doch zu gefährlich war, war ich da wirklich jeden Tag unterwegs. Am Tag vor dem Taifun, also bevor es so richtig schlimm wurde, da habe ich mich dann mal ins Aquarium begeben. Dort gibt es auch ein Aquarium.
Ja, also so ein maritimes Museum für maritime Fauna und Flora.
Genau, genau. Ja. Natürlich nicht zu vergleichen von dem, was es also im Südtaiwan in Kenting gibt. Das ist natürlich richtig groß und richtig toll. Ja. Das ist dort schon deutlich kleiner, aber dennoch, wie gesagt, wenn das Wetter mal nicht so passt, immer auch ein Besuch wert. War auch ganz, ganz angenehm dort. Interessante Fische, vor allen Dingen gibt es da keine Quallen, das hat mich besonders interessiert, dass es dort diese kleinen winzigen Quallen gibt, die man sich angucken konnte. Die hatten die, glaube ich, in dem großen Aquarium nicht, oder ich habe sie nicht mehr gesehen, kann mich nicht mehr daran erinnern. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also es hat mir dort sehr, sehr gefallen, ja.
Ja. Ja, okay, also wir sind ja auch schon fast beim Schluss. Das war also mal eine gute Zusammenfassung über Penghu abseits der Strände, sonst hören wir immer so Strand- und Wassersportberichte. Aber das größte Fotomotiv oder das wichtigste Fotomotiv von Penghu, das hast du das auch gesehen, das hängt mal an diese zwei herzförmigen Fischfallen. Das ist im Meer da gelegen und das sind so zwei Herze und die muss jeder Taiwaner mal fotografiert haben. Hast du die gesehen, die zwei
Herzen? Oh, die habe ich glaube ich nicht gesehen, die habe ich immer ausgelassen, aber dafür habe ich nicht direkt in Maugong, sondern da muss man halt die Uferpromenade lang gehen. Da gibt es eine sehr schöne Uferpromenade, wo man Kilometer lang spazieren kann, bis zur großen Masu-Statue. Und die hast du mir richtig angetan, weil die ist 48 Meter hoch aus Bronze und sieht wirklich richtig, richtig gut aus, auch im Sonnenschein oder wenn bei Sonnenuntergang sieht das wirklich richtig klasse aus. Drumherum muss man sicherlich noch mal einiges tun, aber die Statue ist wirklich also schon sehenswert, ja, absolut.
Als Fotomotiv, ja.
Ja, als Fotomotiv.
Als Andecken.
Dass
man dann auch da war. Ja, okay, Martin, vielen Dank. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir darüber reden. Und Penghu ist natürlich, also selbst Penghu, das kleine Inselarchipel, ist durchaus ergiebig an Themen. Aber die Zeit läuft uns da auch schon wieder davon. Und ich muss mich dann verabschieden. Ich wünsche allen Taiwan-interessierten deutschsprachigen Zuhörern in der Welt noch einen schönen Tag. Und Martin, möchtest du noch wen grüßen?
Ja, klar, ich höre natürlich alle Hörer von Radio Taiwan International. Andreas Bündig zuerst und alle, wie gesagt, alle anderen natürlich auch, selbstverständlich. Und ich freue mich, wenn ich mal wieder hier sein kann und über andere Abenteuer berichten kann, die ich hier vielleicht noch erlebe im Laufe der nächsten Monate. Also ich bin mal gespannt, was da noch auf mich zukommt. Ich bin da offen für alles sozusagen.
Ja, da finden wir bestimmt noch was. Und damit gebe ich sozusagen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Und tschüss.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 14. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und X sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über kurz senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.